Naja, eigentlich hat es meines Erachtens da eine sehr sinnvolle Zusammenfassung gegeben, auch im Bericht des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses, wo eben der Verfahrensrichter doch einige Punkte angemerkt hat, nämlich unter anderem auch kritisch, dass die WKStA da irgendwie ihr Selbstverständnis ein bisschen verfehlt und sich so ein bisschen zum Staat im Staat macht.
Wenn sich Medien und einzelne Staatsanwälte da zu so einem Jagdteam verbünden, da muss ich sagen, als Bürger habe ich schon also so ein bisschen einen kalten Schauer im Rücken, wenn sich solche Dinge da etablieren und missliebige Regierungen von Staatsanwälten zu Fall gebracht werden. Das erinnert mich an Zeiten, die ich nicht mehr erleben möchte.
Herzlich willkommen zum Podcast Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Ist ein Podcast, der Nomen est Omen grundsätzliche Themen bespricht. Und heute reden wir dann über ein wirklich grundsätzliches Thema. Da geht es eigentlich um Recht und Gerechtigkeit. Aber dazu ein wenig später. Mein Name ist Gerhard Jelinek. Ich darf als Moderator durch dieses Gespräch führen. Heute begrüßen wir zur 40. Folge. Da haben wir ein kleines Jubiläum. Frau Magister Linda Poppenwimmer, Rechtsanwältin oder Rechtsanwältin in spe, in Ausbildung, aber früher mal Staatsanwältin und Kennerin von sehr vielen Vorgängen in der Justiz. Und den Herrn Rechtsanwalt Magister Heribert Donnerbauer, ehemaliger Justizsprecher der ÖVP im Parlament und maßgeblich beteiligt an einer Reform, über die wir gleich sprechen wollen. Aber bevor wir dazu kommen, ein Hinweis. Alle Folgen des Podcasts gibt es auf der Webseite der Politischen Akademie sowie auf den üblichen Podcast-Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify nachzuhören. Bitte davon Gebrauch zu machen. Wir freuen uns natürlich über Feedback oder Anregungen zum Podcast und unsere E-Mail-Adresse dafür lautet grundsatz@politische-akademie.at. Im heutigen Podcast reden wir über das Thema Recht, Gerechtigkeit, Strafrechtsreform, aber auch über das Zusammenwirken von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, Strafprozessordnungen, Staatsanwälten und auch Journalisten. Ein extrem spannendes Thema, wobei wir nicht über die quasi Vergangenheit alleine reden werden, sondern auch über das, welche Lehren eine zukünftige Regierung aus den Vorkommnissen ziehen sollte, ziehen wird und was wirklich notwendig ist. Bevor wir über diese heiklen und spannenden Themen reden, darf ich die Präsidentin der Politischen Akademie, Bettina Rausch-Amon, zu Wort kommen lassen. Frau Präsidentin Bettina Rausch-Amon, das Frühjahr, der Juni, war ja ein extrem dicht gedrängtes Programm an der Politischen Akademie. Was waren denn die Schwerpunkte im Juni vor der Europawahl?
Ja, bei uns ist es natürlich auch um Europa gegangen und mein persönliches Highlight war unsere Veranstaltung Österreich in Europa. Die haben wir aus dem Grund gemacht, weil Juni ja so ein Monat der Jubiläen ist, tatsächlich mit Europa-Zusammenhang. Am 10. Juni, da wäre Alois Mock 90 Jahre alt geworden. Mr. Europa. Ja, genau. Derselbe Gedanke, den wir beide hatten. 12. Juni, 30 Jahre EU-Volksabstimmung. Erfolgreiche EU-Volksabstimmung für Österreich. Und 27. Juni, da war das Durchschneiden des Eisernen Vorhangs vor 35 Jahren, dieses historische Bild, Alois Mock und der ungarische Außenminister gemeinsam. Und für uns war das Anlass genug, drei Anlässe an sich, dass wir das würdigen, dass wir die Erinnerung an diese Zeit auch hochhalten, weil sie uns auch Wegweiser nach vorne sein kann. Alois Mock war nicht nur ein hartnäckiger Verhandler, er war ein überzeugter Europäer und das war sozusagen auch im Zentrum somit für uns, was unsere Aktivitäten rund um Europa betroffen hat.
Es gab ja eine Festveranstaltung zum 90. Geburtstag von Alois Mock, aber eigentlich zu Ehren Europas, kann man sagen. Man hat mir berichtet, es sei eine berührende Veranstaltung gewesen mit sehr vielen Menschen, die daran teilgenommen haben.
Tatsächlich war das großartig. Das Ambiente im Palais Ferstl war schön und es war besonders schön für mich, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Fast 500 Leute waren mit dabei und haben damit Alois Mock gewürdigt. Das hat mir persönlich sehr berührt, wie stark sein Erbe, sein Beispiel da noch weiter wirkt, wie viele da Anteil haben und auch tatsächlich, so habe ich auch verstanden, in seinem Geiste weiter Politik machen wollen, engagierte Bürgerinnen und Bürger sein wollen. Sehr schön war, dass auch Edith Mock sich Zeit genommen hat und mit dabei war. Ich merke, dass sie immer da noch voller Esprit ist und auch wirklich sehr authentisch noch in vielen Gesprächen erzählen kann, wie es ihr und ihrem Mann damals gegangen ist, rund um diese Zeit der EU-Beitrittsverhandlungen. Ja, und tatsächlich war es auch ein sehr hochkarätiges Podium. Wir hatten Manfred Weber zu Gast, den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei. Es war mit Mikuláš Dzurinda, der ehemalige slowakische Premierminister, da natürlich unser Reinhold Lopatka, aber allen voran Karl Nehammer. Und alle haben nicht nur politische Botschaften dargelassen, sondern auch ganz, ganz persönliche Erinnerungen an Alois Mock. Und was mir immer sehr gefällt, wir hatten das auch schon einmal bei einer Veranstaltung, aber wir konnten tatsächlich auch sein Privatleben irgendwie würdigen. Wir haben Zitroneneis serviert, Debreziner Marillenknödel, seine Lieblingsspeisen, und haben damit nicht nur in Bildern sein Leben gewürdigt, sondern tatsächlich auch schmecken können, was Alois Mock geschmeckt hat.
Also dieses kulinarische Angebot macht mich nachträglich traurig, dass ich nicht dabei war bei der Veranstaltung. Insbesondere die Marillenknödeln wären es natürlich gewesen.
Ja, die waren wirklich sehr gut, muss man sagen.
Ja, muss man sagen, aber das Zitroneneis hat er tatsächlich geliebt. Ich weiß, dass ich gelegentlich ein Interview mit ihm gehabt, und Zitroneneis hat ihn wirklich verführt, aber er hat manchmal ja nur Zitroneneis gegessen. Also insofern auch nicht die gesunde Ernährung. Jetzt aber den Rückblick auch kulinarisch erledigt. Es ist ein spannender Sommer, ein Vorwahlsommer, aber dennoch gibt es grundsätzliche Themen, die die Politische Akademie behandelt. Die Teilnahme am Forum Alpbach, was Neues.
Tatsächlich ist es für uns im Sommer auch immer so ein Highlight. Am Ende des Hochsommers geht es nach Alpbach, und wir sind seit 2019 Partner beim Europäischen Forum Alpbach. Sehr stolz, dass wir so lange da eine Partnerschaft haben. Heuer steht das Forum ja unter dem Motto Moment of Truth. Und tatsächlich befinden wir uns in einer Zeit, nicht nur wegen des Superwahljahrs, ganz grundsätzlich, wo vieles tatsächlich so scheint an der Kippe zu stehen, wo so Richtungsentscheidungen auch fallen. Und wir wollen da uns auch grundsätzlich einbringen, auch Antworten auf Zukunftsfragen geben. Unter anderem beschäftigen wir uns bei unserem Panel auch damit, wie denn auch gesellschaftlicher Zusammenhang gelingen kann in einer Zeit, wo viele nur auf sich schauen, wo manche auch nicht einen Beitrag leisten wollen, wo so der Zeitgeist ist, dass Leistung eigentlich sich nicht mehr lohnt. Und wir wollen darauf schauen, wie so Wirtschaft und Gesellschaft denn zusammenwirken können in eine gelungene Zukunft für Europa. Moment of Truth. In diesem Sinne wollen wir auch quasi Tacheles reden dort vor Ort. Unter anderem mit Alexander Magier, dem Chefredakteur und Herausgeber von Cicero. Durchaus jemand, der sehr outspoken ist in seinen Artikeln, auch in seinen Büchern. Und mit Caroline Bosbach, der Bundesvorsitzenden des Jungen Wirtschaftsrats der CDU, einer ausgewiesenen Expertin im Bereich Energiewirtschaft, die auch als Moderatorin, Autorin und man würde heute sagen wahrscheinlich Influencerin tätig ist und da einer jungen Generation auch tatsächlich immer wieder reinen Wein einschenkt, wenn es um Zukunftsfragen geht. Also da freuen wir uns schon darauf, mit diesen beiden und weiteren Speakern dann auch wieder in Alpbach da präsent zu sein und auch zum Diskutieren anzuregen, denn darum geht es aus meiner Sicht dort.
Und um teilzunehmen, muss man ja nicht unbedingt ins Tiroler Alpbachtal fahren. Das gibt sicherlich auf Stream, auf der Homepage, Webseite der Politischen Akademie, um einen breiteren Kreis auch zu erschließen.
Wir werden jedenfalls auch wieder aus Alpbach senden. Also wir sind vor Ort, machen da auch immer wieder auch Live-Einstiege und werden das, was wir dort diskutieren, auch wieder mit zurück nach Wien nehmen oder von dort eben schon in die Welt senden. Also auf jeden Fall gibt es dort Food for Thought, dass wir auch aus den Tiroler Bergen in die Niederungen Wiens tragen, wenn man so möchte.
Dann danke ich einmal für den Rückblick und die Vorausschau. Und jetzt gehen wir in das spannende Gespräch in die Grundsätze um Recht, Gerechtigkeit und Reform der Justiz. Dinge, die vielleicht auch notwendig sind und die zentral sind als wirkliche Grundsatzbasis für einen Staat.
Vielen Dank und alles Gute auch für das Gespräch.
Danke, Frau Präsidentin Bettina Rausch-Amon, für die Einblicke über das, was war und das, was kommt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal bei diesem Podcast. Bis dahin auf Wiedersehen, aber vor allen Dingen auf Wiederhören. Und nun darf ich die Gäste, die ich schon begrüßt habe, noch einmal begrüßen, Frau Magister Poppenwimmer. Sie waren in der Korruptionsstaatsanwaltschaft, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, sind von dort dann weggegangen, wurden dafür lange und breit im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, ich sage jetzt das Wort, verhört, obwohl es das ja eigentlich gar nicht gibt. Sie sind ja dort als Auskunftsperson gewesen und weder als Beschuldigte noch als Zeugin etc. Warum haben Sie eigentlich die Korruptionsstaatsanwaltschaft verlassen?
Naja, dazu muss ich ein klein wenig ausholen. Also grundsätzlich war es so, dass ich zunächst einmal der WKStA zugeteilt wurde. Ich habe das Referat von einem Kollegen übernommen, der damals zur Staatsanwaltschaft Wien zurückgekehrt ist. Das war einmal für einige Zeit recht ruhig, aber ungefähr 10 Tage nach meinem Wechsel war die legendäre Dienstbesprechung vom 1. April 2019, wo eben ein Angehöriger der WKStA Fuchs und Bilnacek als Vorgesetzte aufgezeichnet hat. Ich glaube, alles andere ist medial bekannt. Da hat es dann Anzeigen und Gegenanzeigen gegeben und kurz darauf wurde ich Teil des Eurofighter-Verfahrens, das eigentlich Anlass für diese justizinternen Streitigkeiten gewesen ist. Und man kann sich ja in etwa vorstellen, wie angespannt die Situation war. Und mit der Zeit bin ich halt dann eben auch ins Kreuzfeuer geraten, habe mich da entsprechend auch unfrei gefühlt, beobachtet gefühlt, dass man da irgendwie für oder gegen eine Seite sein muss. Und ja, vor allem dann auch in der Beobachtung der Ermittlungen im Ibiza-Verfahren, also in diesem gesamten Verfahrenskomplex, der als Kasach-Verfahren gestartet ist, habe ich dann doch eine Arbeitsweise gesehen, die einfach so nicht meine ist. Und das in Summe hat mich dann dazu gebracht, mir zu überlegen, dass ich vielleicht dort nicht ganz richtig am Platz bin und mir eine neue Arbeitsstelle suchen sollte. Und nachdem leider in der Justiz nichts frei ist, ich sage bewusst leider, es war zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich, eine alternative Stelle zu finden, die mir zugesagt hätte, bin ich dann in die Anwaltschaft gegangen.
Jetzt ohne zu lange auf diesen historischen Dingen zu bleiben, wenn man ihr das Protokoll über ihre Aussage, sage ich mal, im Untersuchungsausschuss liest, denkt man sich, um Gottes Willen, was ist da in der Justiz los, dass offenbar so eine Stimmung, so ein Klima entsteht in ganz wichtigen Abteilungen der Justiz, wo man die Angst hat, gegenseitig bespitzelt zu werden, Telefone abgehört, keine E-Mail, wo es offenbar an Grundvertrauen mangelt. Und wenn man dachte, hat das irgendwelche Konsequenzen gehabt, Ihre Aussage oder auch die Aussage schon der Verfahrensrichterin vorher etc. Und da geht man da zur Tagesordnung über und sagt, das ist halt einfach so.
Also ich muss sagen, für mich persönlich hat meine Aussage im Untersuchungsausschuss die Konsequenz gehabt, dass dann Ruhe war. Also ich gehe einmal davon aus, dass das, was ich zu sagen hatte, nicht allen in den Kram gepasst hat. Und bevor man das dann groß bringt, hat man es halt einfach verschwiegen. Was für mich aber nicht unangenehm war, nicht mehr ständig dann medial durch den Kakao gezogen zu werden. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass sich wahnsinnig viel geändert hat. Also nach außen hat sich die Situation beruhigt zum Teil. Also es hat ja dann eben bei Bilnacek schon längst die Suspendierung gegeben. Fuchs war durch das Strafverfahren sehr eingeschränkt in seinem Tätigkeitsbereich. Das heißt, dadurch, dass man sozusagen die Feinde getrennt hat, also sprich die WKSDA und die Vorgesetzten, war jetzt einmal augenscheinlich für die meisten das Problem so ein bisschen besänftigt. Aber es hat natürlich weiter gebrodelt und das grundsätzliche Problem ist bestehen geblieben. Nämlich, wer kontrolliert die Arbeit der WKSDA in welcher Form? Und da würde ich gerne verweisen auf einen Beitrag, den Bilnacek noch verfasst hat, wenige Monate vor seinem Tod in der ZWF, wo er genau auf die Problematik eingegangen ist. Das eine war oder ist die Fachaufsicht, die es ja nach wie vor auch gibt im Gesetz, ausgeübt primär durch die Oberstaatsanwaltschaft, eigentlich Oberstaatsanwaltschaft Wien nach dem Gesetz, da ist die WKSDA zugeordnet. Dann darüber natürlich das Ministerium, dem auch der Weisungsrat zur Seite gestellt ist und andererseits die gerichtliche Kontrolle. Und durch diese justizinternen Querelen, ohne jetzt eine Schuldzuweisung zu machen, aber im Ergebnis hat das dazu geführt, dass die Fachaufsicht geschwächt wurde, weil eben man gesagt hat, das ist ein politisches Störfeuer, möglicherweise politisch motiviertes Eingreifen, wurde die Fachaufsicht zurückgedrängt, die nicht genehmen Personen sind nicht mehr da und inzwischen hat man auch nicht das Gefühl, dass da noch besonders viel proaktiv eingegriffen wird. Und was bleibt, ist die gerichtliche Kontrolle, die aber natürlich nicht ausgebaut wurde in den letzten Jahren. Das heißt, ich bin da oder schließe mich der Meinung von Bilnacek an, dass wir da ein Ungleichgewicht haben, einfach ein gewisses Vakuum, das von der einen oder anderen Seite wieder gefüllt werden muss. Also sprich, entweder wieder zurück zu mehr Fachaufsicht oder Ausbau der gerichtlichen Kontrolle.
Damit wären wir schon bei grundsätzlichen Themen und grundsätzlichen Fragen. Die Einrichtung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, aber auch die Strafprozessänderung passierte ja eigentlich in einer ÖVP-Regierung. Also die Korruptionsstaatsanwaltschaft wurde ja eigentlich von der Volksparteiregierung eingeführt.
Ja, also man muss noch weiter zurückgehen, wie Sie gesagt haben, die Strafprozessreform war eine sehr, sehr große Reform, der jahrzehntelange Diskussionen in der Fachwelt vorausgegangen sind. Man muss sich vorstellen, unser Vorverfahren, das Ermittlungsverfahren in Strafsachen, stammt in den wesentlichen Grundzügen noch aus dem vorvorigen Jahrhundert, also 1870 oder 73. Und da war der Untersuchungsrichter ein zentraler Punkt, wo manche jetzt sagen, das wäre sinnvoll, das wieder zurückzudrehen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es war schon der richtige Schritt damals und es war eine ÖVP-Regierung unter Wolfgang Schüssel als Bundeskanzler, die diesen großen Reformschritt nach jahrzehntelangen Diskussionen auch umgesetzt hat. Und warum war das sinnvoll? Und damals war man sich an sich einig, auch in der Fachwelt, nicht in der, im Parlament, weil es war nur schwarz und blau, also nur die ÖVP und die FPÖ, die dem zugestimmt haben, die anderen Parteien nicht, auch wenn sie sich jetzt so als die Schützer der Staatsanwaltschaft manchmal gerieren, so war es überhaupt nicht. Aber warum war dieser Schritt sinnvoll und notwendig? Weil es eine grundsätzliche Frage ist, die Gerichte entscheiden über die Anklagen, die unabhängigen Gerichte, und sollen ja nicht im Vorverfahren, im Ermittlungsverfahren eine zentrale Rolle spielen. Das ist sozusagen ja das war vorher noch gewisse Reste des Inquisitionsprozesses, wo Ankläger und Richter in einer Person sozusagen ist. Und das wollte man und musste man, und das war meiner Meinung nach auch sinnvoll, ändern, indem man der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft als zentrale Leitung der Ermittlungen und die Kriminalpolizei als zentrales Organ der Ausführung der Ermittlungen eingesetzt hat und die gerichtliche Kontrolle eben auf die Kontrolle verschiedener Ermittlungsschritte reduziert hat. Und dann im Hauptverfahren entscheidet natürlich ein unabhängiges Gericht, ob diese Anklage zu Recht erhoben wurde oder nicht. Und das Wesentliche an dieser Strafprozessnovelle war schon, dass man aus einer Grauzone, da gab es damals, waren die Ermittlungen hauptsächlich durch die Kriminalpolizei und für die gab es eigentlich gar keine Regeln. Das war alles eher nicht gesetzlich geregelt, hat man jetzt Regeln geschaffen. Und eine davon ist, dass die Staatsanwaltschaft als Leiterin der Ermittlung objektiv zu sein hat, unvoreingenommen und vor allem in alle Richtungen zu ermitteln hat. Also sowohl Belastendes, aber auch genauso mit demselben Engagement Entlastendes zu erheben und auch zu berücksichtigen hat bei ihren Entscheidungen. Und das vermisst man in den letzten Jahren. Ein weiter wesentlicher Punkt, den die Frau Kollegin Poppenwimmer schon angeschnitten hat, ist die Fachaufsicht. Also das war immer, die Intention war immer, die Staatsanwaltschaft ist eine hierarchische Behörde mit einer entsprechenden Kontrolle. An der Spitze dieser Kontrolle steht die Bundesministerin oder der Bundesminister für Justiz. Und der ist dem Parlament verantwortlich. Also das, was unser System grundsätzlich auch richtigerweise sagt, im Prinzip außer der unabhängigen Rechtsprechung, hat alle Verwaltungshandlung am Schluss irgendeine Verantwortung dem Parlament gegenüber zu haben. Und diese Fachaufsicht wurde in den letzten Jahren mit Erfolg ausgehebelt, indem man hier mit Anzeigen, nach meiner Information, wenn ich so die öffentliche Berichterstattung Revue passieren lasse, glaube ich, ist niemand davon verurteilt worden für etwas, was da vorgeworfen wurde, den Vorgesetzten von der untergebenen Behörde. Das muss man sich einmal vorstellen, in einer anderen Organisation. Die untere Instanz fängt an gegen die nächste, weil sie ihr unliebsame Entscheidungen trifft oder ihr unliebsame Kontrolle ausübt, hier mit Anzeigen, mit Verdächtigungen, mit Abhöraktionen zu starten. Das ist eigentlich ja unmöglich. Ja. Das ist aber da trotzdem passiert und das führt aber dazu, dass diese Fachaufsicht de facto jetzt sehr stark geschwächt bis nicht vorhanden ist. Gerade bei der WKStA, im Regel bei den anderen Staatsanwaltschaften würde ich das nicht so in diesem Ausmaß orten, weil andere Vorgesetzte, und das ist schon, glaube ich, die Intention auch ein bisschen, dass so ein Klima der Angst verursacht wird, natürlich dann die Finger weglassen und schon gar nicht das Ministerium oder die Frau Bundesminister, die eigentlich die Instanz wäre, die zuletzt einschreiten müsste, wenn hier Missstände sind. Damit ist das aber ausgehebelt, ausgeschalten und entweder man muss den Mut wieder aufbringen, als der oberste Repräsentant der staatsanwaltschaftlichen Behörden hier die Fachaufsicht auch wieder auszuüben. Oder man muss entsprechende andere Instrumente einführen, stärkere gerichtliche Kontrolle. Da gibt es eben viele Vorschläge, um das zu ersetzen, was da jetzt ausgehebelt worden ist.
Blicken wir jetzt grundsätzlich in die Zukunft. Das heißt, es gibt einen Reformbedarf.
Würde ich so sehen, ja.
Ja, dem würde ich mich auch anschließen.
Es nicken beide. Wie könnte der Reformbedarf denn aussehen und was müsste man tun, weil offenbar nach 20 Jahren ist es ja eine gute Zeit, wo man sagt, man evaluiert, man schaut, wie hat das funktioniert, man dreht an neuen Schrauben, um allfällige Fehler zu korrigieren. Was müsste man denn machen, Frau Magister?
Also es ist ja eigentlich schon einiges auch im aktuellen Regierungsprogramm von Schwarz und Grün enthalten oder Türkisgrün, wo man eben gesagt hat, dass man die Überprüfung der Höchstdauer des Ermittlungsverfahrens etwas griffiger gestaltet, weil derzeit ist es so, dass das einfach nur eine gerichtliche Überprüfung ist, wo im Normalfall durchgewunken wird, dass man dem wirklich mehr Gewicht verleiht, ja, dass es da unter Umständen auch zu Einstellungen kommen kann, man vielleicht auch wirklich diese Höchstfristen auch als absolute sieht in einzelnen
Wie
Fällen.
Wie hoch sollten diese Höchstfristen sein?
Ja, das müsste man sich dann anschauen. Also derzeit ist es ja bei 3 Jahren, wobei immer das Thema ist, dass dann irgendwie Zeiten von Rechtshilfeersuchen und so weiter wieder herausgerechnet werden. Also es ist recht kompliziert. Aber ich sage einmal natürlich gestaffelt, wenn es um die Ermittlung kleiner Vorwürfe geht, wird es ein kürzerer Zeitraum sein. Bei großen Wirtschafts- und Korruptionsverfahren etwas länger. Ich bin kein Politiker, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es ja unerträglich ist, wenn Verfahren 10, 15, 20 Jahre dauern. Und noch dazu oft am Ende dann nichts herauskommt im Sinne von einer Einstellung des Verfahrens, was natürlich für die Betroffenen gut ist, aber ihr Leben bis dahin natürlich äußerst belastet verlaufen ist, sowohl im Persönlichen als auch im Finanziellen.
Das heißt, es braucht eine Obergrenze für, je nachdem gestaffelt, für die Ermittlungen im Vorverfahren.
Genau, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann stand auch im Regierungsprogramm, dass man mal die Arbeit evaluieren will, speziell in den Großverfahren. Gibt es da Möglichkeiten, eben die Effizienz zu steigern? Dann könnte man sich überlegen, bei den Einstellungsanträgen, da ist ja derzeit der Maßstab wirklich sehr, sehr eng, wann das Gericht einstellen kann, dass man dem Gericht da einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, also die Hürde sozusagen nicht zu hoch legt, wann eine Einstellung auch gerichtlich vorgenommen werden kann. Also ich denke mir durchaus, dass es da einiges gibt. Es hat ja Ideen auch gegeben schon für die Weisungshierarchie, also zum Beispiel, dass die Fachaufsicht vielleicht, wenn es um die Klärung von Rechtsfragen geht, nicht unbedingt selbst eine Weisung erteilt, sondern ich glaube, Krakow hat das vorgeschlagen von Transparency International, dass dann zum Beispiel die Oberstaatsanwaltschaft ein Gericht anrufen könnte und eine bislang ungeklärte Rechtsfrage einfach grundsätzlich klären lässt. Das andere ist eben, dass man es überhaupt rausnimmt und einfach eben mehr Rechtsschutzmöglichkeiten schafft, also zum Beispiel den Einspruch wegen Rechtsverletzung gibt es ja schon, aber dass man den ausbaut, da gäbe es sicher mehr. Ja? Oder einfach auch schauen von den Erledigungsfristen. Also es sind teilweise speziell auch Gerichtsentscheidungen dauern lang. Es ist ja nicht nur die Staatsanwaltschaft. Ne? Es haben Staatsanwaltschaft und Beschuldigter Fristen einzuhalten für ihre Anträge, für ihre Schriftsätze und dann wartet man zum Teil Monate auf Gerichtsentscheidungen, ne? Dass man auch hier ein bisschen an der Zeitschraube dreht.
Aber wir erleben ja auch in konkreten Fällen, dass schon die Staatsanwaltschaft praktisch endlos Ermittlungen oder Vorermittlungen macht, ohne dass es überhaupt noch zu einem konkreten Verdacht kommt, sondern einfach im Vorfeld. Und da geht es um Monate, um Jahre. Und wenn man zum Beispiel dieses berühmte Casino-Verfahren nimmt, da haben ja die meisten in der Öffentlichkeit überhaupt vergessen, um was es geht. Und um das, was es ursprünglich gegangen ist, geht es ja heute nicht einmal im Ansatz mehr. Und alles wird unter diesem Verfahren geführt. Ist das, Herr Magister, ist das sinnvoll, dass man dann irgendwie Berge und Aberberge von Verfahren aufeinander häuft, statt dass man das trennt und einzelne ausgliedert und Entscheidungen fällt?
Das sieht auch die Strafprozessordnung grundsätzlich vor, dass hier verhältnismäßig vorzugehen ist, dass man natürlich auch zu beurteilen hat, wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung und was vor allem derzeit, und das da möchte ich nochmal ganz kurz auf die Entstehung auch der Korruptionsstaatsanwaltschaft kommen. Im Jahr 2010 wurde dann eine eigene Staatsanwaltschaft für Korruptionsangelegenheiten, übrigens auch von einer ÖVP-Justizministerin, der Claudia Bandel-Ortner, eingeführt. Und kurz danach, ich glaube ein Jahr später, haben wir dann auch die Wirtschaftsstrafsachen dort noch dazu gebündelt, was prinzipiell sinnvoll ist. Die Idee dahinter war aber eben schon unter den Voraussetzungen, den Rahmenbedingungen der Strafprozessordnung, nämlich, dass hier objektiv und sachlich das geprüft wird und auch, ich sage mal, im Mindset der Staatsanwälte vorgesehen ist, dass auch einzustellen ist, wenn also entlastende Momente hervorkommen. Und das vermisse ich da jetzt in vielen dieser Fragen, die dann mit einer sehr hohen Engagement und manchmal durchaus sehr auch fragwürdigen Mitteln bis zu einer Anklage getrieben werden und am Schluss bis zum obersten Gerichtshof Schiffbruch erleiden. Das kann natürlich schon vorkommen. Das ist nicht so, dass man sagt, Staatsanwaltschaft, die Anklage darf nur eingebracht werden, wenn sie hundertprozentig zur Verurteilung führt. Aber da gibt es schon eine Häufung und durchaus auch kritische Anmerkungen der Instanzengerichte, die sagen, also da ist doch wenig dran gewesen und oder auch der erstinstanzlichen Gerichte. Und das war schon damals mit Idee dahinter, dass also hier Staatsanwälte am Werk sind, die beides im Blick haben, so wie das Gesetz das auch vorsieht. Was könnte man jetzt auch an Abhilfe hier schaffen? Ein Punkt ist ja bei diesen ausufernden Ermittlungen, die Sie erwähnt haben, die Frage, wie lang darf oder darf die Staatsanwaltschaft überhaupt ermitteln, um den Anfangsverdacht erst festzustellen. Das passiert ja zum Teil, da wird auf gut Glück, auf die Idee hin, weil irgendjemand was vermutet oder sogar, weil man versucht, jemanden zu schaden, das möchte ich jetzt nicht konkret jemandem unterstellen, aber auch das ist zumindest nicht auszuschließen, wird versucht, also einen Anfangsverdacht zu konstruieren. Das widerspricht meiner ganz klar dem Gesetz. Da müsste man vielleicht nachschärfen, wann darf die Staatsanwaltschaft wirklich jetzt auch tätig werden. Das war nie die Idee dahinter, dass da einfach Personen sitzen, die den ganzen Tag nachdenken, wo könnte was Strafrechtliches sein, und dann beginnen wir halt einmal auf gut Glück irgendwo hineinzustochen und dann haben wir den Druck, es muss unbedingt was herauskommen. Das ist ein Punkt. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist, das ist eh vielfach diskutiert, neben der Frage, wie geht man mit Daten um, die heute das Leben bestimmen, Mobiltelefon, Computer, wo sehr viele sehr persönliche Daten drauf sind. Wie geht man damit um, dass das nicht quasi aus einem nichtigen Anlass beschlagnahmt wird und dann ausgelesen wird und dann alles Mögliche, was da drinnen ist, verwertet oder auch an die Öffentlichkeit gebracht wird. Das ist ein Unding, da muss man unbedingt Maßnahmen dagegen setzen. Aber was man ganz konkret hier bei der Staatsanwaltschaft oder beim Ermittlungsverfahren ansetzen könnte, ist die Frage, darf die Staatsanwaltschaft, und das tut sie derzeit und darf sie offensichtlich auch, darf die Staatsanwaltschaft, wenn man jetzt einen Einspruch erhebt dagegen, dass also das Beschlagnahmen sagt, das war nicht rechtmäßig, trotzdem beginnt auszuwerten und dann Wochen und Monate Zeit hat, bis diese Entscheidung kommt, alles Mögliche aus diesem Gerät herauszuholen. Da kommt die Entscheidung, na, das war zum Beispiel, kommt die Entscheidung, das war nicht rechtmäßig, aber die Informationen liegen schon da und dienen dann wieder, um irgendwelche weiteren Ermittlungen oder Vorwürfe zu erheben. Und da meine ich, das wäre ein ganz konkreter Schritt, ein Vorschlag, den, glaube ich, auch Bilnercheck da gemacht hat, zu sagen, wenn ein Einspruch kommt, dann hat das einmal versiegelt zu bleiben, ist nicht auszuwerten und erst wenn geklärt ist, ob das rechtmäßig war, dann darf man auch hier die Daten, die da drinnen sind, auswerten. Das wäre, finde ich, ein sehr pragmatischer Vorschlag, weil wenn etwas nicht rechtmäßig ist, dann soll es auch nicht verwendet werden. Das ist mein Zugang.
Es hat ja jetzt Entscheidungen gegeben, eben gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft, was Hausdurchsuchungen etc. betroffen hat, die höchstgerichtlich als rechtswidrig dargestellt wurden. Und dennoch werden diese Ergebnisse, die da rechtswidrig quasi erlangt wurden, genützt. Eigentlich aus Sicht eines Staatsbürgers nicht sehr sinnvoller, eigentlich ein unerträglicher Zustand, dass staatliches Handeln rechtswidrig ist und es dann gegen den Staatsbürger gewendet werden darf. Aus meiner Sicht gäbe es da vielleicht einen Reformbedarf, Frau Magister.
Auch das ist eigentlich im Regierungsprogramm schon enthalten. Ja, dass man eben über derartige Beweisverwertungsverbote spricht. Das ist eigentlich ja das erste Mal aufgekommen im BVD-Verfahren. Das war ja ganz besonders heikel. Auch dort war ein Großteil der Durchsuchungen nach Ansicht des Oberlandesgerichts rechtswidrig. BVD-Nachrichtendienst war natürlich auch hochsensibel. Wir wissen alle, was da passiert ist. Das war ja, hat einen riesen Einschnitt bedeutet für die nachrichtendienstliche Tätigkeit. Und alle Daten, die eben da erlangt wurden, trotz rechtswidriger Hausdurchsuchung durften verwendet werden, alle Informationen. Da kann man sich überlegen, ob das eben in gar keinen Fällen passieren kann, ob man es bei allerschwersten Straftaten möglicherweise zulässt, weil natürlich, ich sage mal, Sie haben recht, ja, für den Betroffenen ist ganz klar, dass der sagt, naja, der Staat hat rechtswidrig gehandelt, der soll das nicht gegen mich verwenden dürfen. Auf der anderen Seite gibt es ja, sage ich einmal, die Allgemeinheit, die vielleicht auch vor einem Schwerstverbrecher doch Schutz verlangt vom Staat. Das heißt, das ist eine Abwägungssache im Einzelfall, aber so wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall unbefriedigend, dass also wirklich alles vorbehaltlos weiterverwendet werden kann. Weil man sagt nämlich, die Durchsuchung ist das eine, aber die Sachen sind ja sichergestellt worden und die hätten auch ohne eine rechtswidrige oder rechtsmäßige Durchsuchung einfach so sichergestellt werden dürfen und daher darf das verwertet werden. Also da wird etwas getrennt, ein Vorgang, nämlich Durchsuchung und Sicherstellung, der eigentlich gemeinsam durchgeführt wird. Und so hat eben der Betroffene kaum eine Möglichkeit, sich sinnvoll dagegen zu wehren.
Das ist das Thema Zufallsfunde zum Beispiel.
Ja, aber ich wollte nur da ganz kurz ergänzen. Und das noch in Zusammenhang mit der Frage, diese Auswertungen gelangen dann in einen Akt, Da gibt es Zugänge dazu, da gibt es offensichtlich, wie wir in den letzten Jahren vielfach gesehen haben, Abflüsse in die Öffentlichkeit, nicht nur an Untersuchungsausschüsse, wo sie rechtmäßig geliefert werden, sondern auch in irgendeiner Form an Medien, wie auch immer. Und die verletzen dann massiv die Persönlichkeitsrechte, selbst wenn überhaupt nichts herauskommt, sind die Personen, und da rede ich jetzt nicht nur von Politikern, sondern das ist auch in Wirtschaftsstrafsachen der Fall, sind die wirtschaftlich und persönlich ruiniert. Und am Schluss kommt heraus, ein Freispruch oder eine Einstellung, aber die Existenz ist zerstört. Also das ist, glaube ich, auch dieses Zusammenspiel macht so besonders sensibel, nicht? Und das könnte man verhindern, indem so eine Auswertung erst stattfindet, zumindest einmal diesen Teil, dass eine unrechtmäßige Auswertung trotzdem Konsequenzen hat, indem sie dann an die Öffentlichkeit gelangt, könnte man verhindern, indem man das erst zulässt, wenn diese Entscheidung getroffen ist.
Aber sollte es nicht überhaupt eine Einschränkung geben? Also ich suche als Staatsanwaltschaft das und das, weil es geht um, weiß ich nicht, um einen Mordversuch, suche, und wenn ich dieses Ding habe und dann kommt raus, der hat irgendwie am Sonntag eine Zeitung illegal gestohlen und hat das irgendwie per WhatsApp gesagt, und dann wird er, wenn ich schon den Mord nicht nachweisen kann, ihn wenigstens wegen dieser Fall, also das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Das hat die Frau Kollegin Bobby, wie man ja vorher ja erwähnt, nicht? Die Frage ist, und da gilt es halt Einzelregelungen, die das irgendwie abwägen, zu finden. Das eine ist ein Beispiel, wo ich sagen würde, ja, das ist klar, der Zeitungsdiebstahl, den kann man also nicht aus diesem Zufallsfund. Umgekehrt wieder, wenn dort eine schwere Straftat hervorkommt, dann wird man in der Allgemeinheit und in der Öffentlichkeit sagen, naja gut, aber da weiß man jetzt, dass es gibt und darf es trotzdem nicht verwenden. Also da gibt es sicher einen Bereich, den man halt ganz gut und ganz genau abwägen muss. Aber der ist derzeit nicht geregelt und das macht die Probleme. Ne?
Ja, vor allem hat man ja das Gefühl, dass zum Teil nach Zufallsfunden gesucht wird. Und das heißt, das eine ist natürlich, was Sie sagen, ab wann darf man überhaupt anfangen auszuwerten. Aber das andere ist, und da hat der Verfassungsgerichtshof jetzt zumindest auch, was die Datenbestände betrifft, gewisse Vorgaben gemacht, was darf ich überhaupt mitnehmen? Weil je breiter ich mitnehmen möchte, also durchsuchen möchte, alle Unterlagen im Zusammenhang mit XY, im Zeitraum der letzten 10 Jahre, nämlich sowohl an analogen als auch an digitalem Material, naja, dann habe ich ganz, ganz viel, was ich durchforsten kann, und dann werde ich natürlich am Ende des Tages sehr wahrscheinlich auch irgendetwas anderes finden. Aber wenn ich wirklich ganz zielgerichtet einschränke, wonach ich suche, das auch begründe, wie es eigentlich im Gesetz meines Erachtens auch jetzt schon vorgesehen ist, ich muss bezeichnen, was ich genau suche, und ich muss aber auch sagen können, warum ich glaube, dass es sich dort befindet. Und wenn ich dann auch noch, weil es passiert ja oft, dass Staatsanwälte, gerade auch der WKS, ja dabei sind bei den Durchsuchungen, ja, grob sichte, einmal schaue, na gut, und sehe, auf einem Datenträger sind hauptsächlich private Fotos drauf, ja, den kann ich dann da lassen. Also wenn ich wirklich von Anfang an schon siebe und nur das Nötigste mitnehme, dann habe ich einerseits den Effekt, dass natürlich derartige Zufallsfunde etwas eingegrenzter sind, aber da schließt sich der Kreis natürlich auch eine kürzere Verfahrensdauer, weil wenn ich da schon effizient bin bei dem, was ich mitnehme, bin ich natürlich auch schneller dann bei der Auswertung und schneller am Ende. Also es spielt alles ineinander, meiner Meinung nach.
Also als Staatsbürger stellt sich mir ja die Frage, in der Monarchie 1867 Staatsgrundgesetz stehen in ganz klaren, schönen Worten Dinge drinnen, wie dass das Telekommunikations, und die schreiben noch eine Telekommunikation, gab es ja noch gar nicht, aber haben sie das Telefon gemeint, und das Briefgeheimnis gewahrt ist, und das wurde zu Recht als große liberale Freiheitsrechte gefeiert und gefordert. Und wenn man das heute sieht, ist davon nichts mehr übergeblieben, weil ja de facto jede private Ding öffentlich gemacht wird, sogar im Parlament nicht einmal abgeschlossene Steuerverfahren in voller Breite ausgebreitet werden und eins zu eins am nächsten Tag in der Öffentlichkeit sind. Also eigentlich Dinge, wo man in der bürgerlichen Revolution 20 Jahre lang gekämpft hat, dass diese bürgerlichen Freiheiten gegenüber dem Staat gewahrt werden, sind diese bürgerlichen Freiheiten eigentlich de facto abgeschafft. Ist das, Herr Magister, ist das eigentlich für die Politik ein befriedigender Zustand, oder müssen wir wieder zurück zu 1848?
Aus meiner Sicht gar nicht, aber das erwarte ich halt in vielerlei Bereichen, nicht nur in dem Bereich, wo wir heute uns bewegen, dass wir immer restriktiver werden und Dinge, die wirklich vor 150 Jahren da mit sehr viel Engagement und zum Teil auch Blut errungen wurden, da leichtfertig wieder aufgeben. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, und die spiegelt sich auch da wieder. Aber zum konkreten Punkt der Kommunikation und der Grund- und Freiheitsrechte, das ist irgendwie die perverse Situation, dass das Briefgeheimnis besser geschützt ist als das, was ich auf meinem Mobiltelefon habe, obwohl in einem Brief, sage ich einmal, 90%, 80% der Bürgerinnen und Bürger kaum mehr viel Briefkontakt mit handschriftlichen Briefen haben. Und das passt nicht zusammen. Und da ist dringender Handlungsbedarf. Es ist halt immer so, dass Gesetze natürlich den Entwicklungen immer ein bisschen hinterherhinken, weil sonst wären wir ja Prophet. Aber ich glaube, es wäre jetzt Zeit genug vergangen, dass man also hier sehr rasch wirklich effiziente gesetzliche Umsetzungen oder Maßnahmen treffen müsste. Ich glaube, in den Fachkreisen gibt es viele Vorschläge, es gibt viele Diskussionen und da könnte man jetzt was draus machen. Ich hoffe, als jemand, der das Glück hatte, eine Reform mitbeschließen zu können, umsetzen zu können, die nach 150 Jahren endlich einen Schritt nach vorn gemacht hat, dass es nicht wieder 150 Jahre dauert, sondern dass in den nächsten, sage ich mal, ein, zwei Jahren da die Politik die Zeichen erkennt und hier die wesentlichen oder die notwendigen Schritte auch auf Gesetzesebene setzt.
Also in dieser Gesetzgebungsperiode dürfen wir uns ja nichts mehr erwarten. Ja. Was von einer neuen Regierung, wie immer sie ausschaut, zu erwarten sein wird, wird auch nicht leicht sein.
Entscheidet jetzt der Wähler, ja. Also das ist ja insofern spannend, sozusagen, liebe Wähler, Wählerinnen und Wähler, denk drüber nach, was du willst.
Ja, nur das Thema ist ja grundsätzlich dermaßen komplex, dass der Wähler davon, ehrlich gesagt, nicht viel verstehen kann. Er kriegt nur mit, dass da innerhalb der Justiz vielleicht Dinge nicht so laufen oder gelaufen sind, wie sie laufen sollten. Und wenn man betroffen ist in irgendeiner Form, und es sind ja viele Leute betroffen und wir merken es gar nicht, dass das sehr teuer werden kann, sehr kompliziert werden kann und dass mit irgendeinem Anzeigeanonym der Ruf ruiniert ist und auch die wirtschaftliche Basis zerstört ist. Also das bekommen ja viele Leute mit und sagen, und das halte ich für in einem modernen Rechtsstaat eigentlich für eine total problematische Entwicklung.
Ja, absolut. Also vielleicht noch eine kurze Anekdote aus meiner Untersuchungsausschussbefragung. Ich wurde ja auch mit Chats konfrontiert, die gefunden wurden eben am Handy von meinem damaligen Vorgesetzten Fuchs. Und über eine Aktenabschrift habe ich die auch selbst bekommen. Und der Abgeordnete, der mir meine Chats vorgehalten hat, war ganz entsetzt, dass ich die auch habe. Also da sieht man mal, wie eigentlich das ganze Verständnis irgendwie abhanden gekommen ist für meines Erachtens selbst, also wirklich grundlegende Dinge. Aber um das aufzugreifen, was Sie gesagt haben, selbstverständlich muss sich das ändern. Ich glaube, es möchte einfach jeder auch eine gewisse Privatsphäre haben und das möchte jetzt gar nicht in die Debatte einsteigen, was privat ist oder nicht, aber es ist eben möglich, wenn die Staatsanwaltschaft etwas mitnimmt, dass wirklich ganz intime private Dinge drinnen sind, ja, die überhaupt dann nichts verloren haben. Eben zum Beispiel private Fotos vom Urlaub und so weiter. Und das sieht einfach einmal jemand, weil der hat das mitgenommen. Ja? Wenn man Glück hat, kommt er zu dem Schluss, dass es nicht relevant ist und stellt es wieder zurück. Aber es haben halt all diese Personen mitgenommen und gesehen schon einmal. Ja? Das heißt, Datenschutz ist ein ganz, ganz großes Thema. Und zumindest eben im Bereich der Sicherstellungen gibt es ja jetzt eine Vorgabe vom Verfassungsgerichtshof. Einerseits inhaltlich recht eng, andererseits auch zeitlich. Aber natürlich, da bin ich ganz bei Ihnen, gehört das auch ausgeweitet, ja, dass man dann schaut, eben inwieweit muss auch bei der Medienberichterstattung ein bisschen Rücksicht genommen werden, wie sieht es in den Untersuchungsausschüssen aus, welches Material ist zu liefern, wie ist vor allem damit umzugehen, auch bei den Klassifizierungen, das ist ja zum Teil etwas zahnlos. Also da gibt es schon ganz viele Schrauben, an denen man meines Erachtens drehen kann.
Man könnte ja auch sagen, dass sich in den letzten Jahren mit den Untersuchungsausschüssen, mit der Staatsanwaltschaft ein eigenes System etabliert hat, das so ja nie gedacht war, nämlich ein Zusammenwirken zwischen Staatsanwaltschaft und Untersuchungsausschüssen und einer Praxis, die der Verfassungsgerichtshof legitimiert hat, dass alles, was abstrakt relevant ist in einem Verfahren, ans Parlament geliefert werden muss. Da kann ich sagen, abstrakt relevant ist alles. Also das heißt, es ist ein völliger Freibrief ans Parlament, alle Informationen zu liefern. Und das heißt, dass es innerhalb von Sekunden an die Öffentlichkeit geht, in einem Zusammenspiel mit Journalisten, die sich teilweise auch als Aktivisten definieren. Also ein System hat sich da etabliert, das ich als Staatsbürger durchaus für bedenklich halte.
Ja, absolut. Also das ist einmal das, was ich gemeint habe, auch mit den Klassifizierungen. Weil vieles, was jetzt an Chats geliefert wurde von der Justiz, wo man eben streiten kann, ob das jetzt unmittelbar relevant ist oder nicht. Also wie sich eben dann zum Beispiel ein Politiker über seinen Vorgänger äußert oder andere Dinge, ja, die natürlich für die Medien oder auch für politisch interessierte Menschen hochinteressant sind, aber wo man sich schon fragen kann, warum ist das überhaupt mitgenommen worden, warum wurde das nicht längst gelöscht, sondern ist noch im Datenbestand, wie auch immer. Aber durch den Untersuchungsausschuss, wie Sie richtig gesagt haben, hat man fast schon den Eindruck, gelangt es automatisch an die Medien, was ja nicht sein sollte, weil auch das ist eigentlich geheim zu halten, nur halt der Verstoß ist derzeit sanktionslos, wenn die Geheimhaltungsstufe nicht hoch genug ist. Also das wäre einmal eine Möglichkeit, hier eine Sanktion einzubauen. Und das andere ist eben noch einmal zu schauen, welcher Datenbestand muss überhaupt geliefert werden. Und dieses Zusammenspiel habe ich zumindest auch so empfunden, sage ich jetzt einmal, ja, dass man sich da gegenseitig aufgeschaukelt hat. Ne, kaum gab es ein Thema, das für Teile der Justiz, speziell für die WKStR, der relevant war, hat es einen Urschuss gegeben. Kaum war der Urschuss da, hat man wieder Anzeigen bekommen, zum Teil von Abgeordneten und auch Material, um dann wieder neue Ermittlungen zu starten. Das ist schon ein bisschen Hand in Hand gegangen. Aber die Frage ist, was ist in der Zeit konkret aufgeklärt worden? Also man hat das Gefühl gehabt, es gab ganz viele Skandale, ganz viele Medienberichte, aber wirkliche Aufklärung, nämlich einerseits in strafrechtlicher Hinsicht durch die Ermittlungsbehörden und andererseits durch den Untersuchungsausschuss mit Blick auf die politische Verantwortung, hat es nach meinem Empfinden nicht gegeben.
Na, ist ein Korruptionsfall in dem Sinne, wie man Korruption definiert wurde, in den letzten Jahren aufgeklärt worden und gerichtlich verurteilt worden, letztinstanzlich?
Das ist schwer jetzt, es wird sicher Verurteilungen geben, die nicht so öffentlichkeitswirksam sind, aber die da zentral gespielt wurden, ist mir keine Verurteilung. Und wenn es welche gab, dann wurden die zum Teil wieder kassiert und wieder aufgehoben. Es zeigt halt nur dieses Zusammenspiel. Nochmal, die Medien haben eine wichtige Aufgabe als Public Watchdog, das ist unbestritten. Aber wenn sich Medien und einzelne Staatsanwälte da zu so einem Jagdteam verbünden, und ich habe jetzt nur in den letzten Tagen erst wieder vom Herrn Klenk gemünzt auf zwei Staatsanwälte, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt auch verlassen, wo er sehr wehmütig schreibt, sie haben Sebastian Kurz zu Fall gebracht. Also das ist weder Aufgabe des Mediums noch einer Staatsanwaltschaft, Regierungen zu Fall zu bringen, sondern sie sollen strafrechtlichen Vermutungen, Verdachtsfällen nachgehen und die entsprechend aufklären und dann entweder beenden oder zur Anklage bringen, aber nicht also solche Dinge. Und da muss ich sagen, als Bürger habe ich schon also so ein bisschen einen kalten Schauer im Rücken, wenn sich solche Dinge da etablieren und missliebige Regierungen von Staatsanwaltschaften oder Staatsanwälten zu Fall gebracht werden. Das erinnert mich an Zeiten, die ich nicht mehr erleben möchte.
Was kann man tun, um offenbar Missstände, die sich entwickelt haben in den vergangenen Jahren oder in den zwei Jahrzehnten, wie kann man die tatsächlich wieder bereinigen? Was kann man tun, um die zum Beispiel die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft zu unterstützen, dass sie die Arbeit im Kernbereich macht, aber eben diese Funktion, wie stürzt sich eine Regierung, nicht ihr überträgt?
Naja, eigentlich hat es meines Erachtens da eine sehr sinnvolle Zusammenfassung gegeben, auch im Bericht des sogenannten ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses, wo eben der Verfahrensrichter doch einige Punkte angemerkt hat, nämlich unter anderem auch kritisch, dass die WKStR da irgendwie ihr Selbstverständnis ein bisschen verfehlt und sich eben aus der Hierarchiekette nehmen möchte und sich so ein bisschen zum Staat im Staat macht. Also einerseits glaube ich, dass das Problem jetzt ein bisschen entschärft ist, dadurch, dass es derzeit personelle Änderungen gibt. Ja, jetzt ohne näher darauf einzugehen, wieso, weshalb, warum. Es haben ja doch sehr viele Proponenten, die da immer wieder in den Medien und auch in den Urschüssen vertreten waren, die WKStR ja zwischenzeitlich verlassen. Das kann man jetzt einerseits natürlich traurig oder schade finden, wie das manche Journalisten tun. Ich sehe es auch als Reinigungsmöglichkeit, ja, dass man ein bisschen jetzt schaut, gewisse Dinge mit anderen Augen anzusehen. Es werden jetzt andere Staatsanwälte und Oberstaatsanwälte für diese Fälle zuständig sein. Und man hat ja auch jetzt schon das Gefühl, dass einiges wieder ruhiger ist und in geregelteren Bahnen läuft. Und das andere ist, dass es einmal jemanden braucht, der da wirklich schaut, was in den letzten Jahren passiert ist, weil die einzelnen Untersuchungsausschüsse haben immer nur einzelne Verfahren und das Zusammenspiel gewisser Personen mit den Vorgesetzten in einzelnen Verfahren beleuchtet. Aber vielleicht wäre es einmal an der Zeit, sich da die Arbeit der Staatsanwaltschaft oder speziell auch der WKStR in den letzten Jahren anzuschauen.
braucht es einen Untersuchungsausschuss?
Also meines Erachtens könnte der einige interessante Dinge zutage fördern und das wäre durchaus einmal eine Überlegung wert, weil es doch immer wieder Vorgänge gegeben hat. Das ist zum Teil im Ibiza-Urschuss schon herausgekommen und dann auch im ÖVP-Korruptionsurschuss, wo eben Justizangehörige auch gesagt haben, ja, da sind Fehler passiert und da hat es Dinge gegeben, die man jetzt vielleicht so nicht mehr machen würde. Und ich denke mir, dass es schon ein Gesamtbild braucht, ja, und nicht nur einzelne Puzzlestücke, ein Gesamtbild der Justiz, um dann auch wirklich sagen zu können, worauf kann man aufbauen, was kann man und muss man anders machen. Weil immer nur so ein bisschen Symptombekämpfung zu machen, wo man gerade etwas sieht, ist wahrscheinlich zu wenig. Da muss man wirklich Grundlegendes ändern und auch ein bisschen auf die handelnden Personen einwirken, so wie Sie gesagt haben, dass sie zu ihrer Rolle zurückfinden, nämlich objektiv alles B- und Entlastende zu ermitteln, ohne ohne da für die WKStA irgendwelche Rechte durchzufechten, dass die in den Verfassungsrang kommt oder sonst irgendwas. Also das ist ja alles ein bisschen Hand in Hand gegangen.
Aber ein System sollte ja auch funktionieren, unabhängig davon, wie die charakterliche oder persönliche Eignung der Personen sind, die in diesem System arbeiten. Wenn ein System nur funktioniert, wenn quasi die Menschen oder die Staatsanwälte etc. So sind und andere anders sind, dann funktioniert ja das System nicht.
Nein, das sowieso, aber das ist ja ein Punkt, den eben zumindest Bilnacek auch noch kurz vor seinem Tod angesprochen hat, dass er sich das natürlich damals anders gedacht hat bei der Strafprozessreform, so wie Sie gesagt haben. Ne? Die Staatsanwaltschaft als Leiterin des Ermittlungsverfahrens ist objektiv, ja, ist Herrin des Verfahrens, macht rechtliche Vorgaben und das läuft eben so ab, wie man sich das eigentlich auch von einem unabhängigen Gericht wünschen würde. Und die Praxis hat nun mal gezeigt, dass es anders ist. In einigen Teilen. Und das heißt, man muss schon natürlich ein bisschen auch darauf achten, was für Personen ernennt man auf welche Positionen. Also es ist leider nicht gänzlich losgelöst vom Menschlichen. Das muss man leider sagen an dieser Stelle. Und das andere ist natürlich eben wieder die Kontrollfunktion. Was aber auch zum Beispiel wichtig wäre, weil das haben Sie zunächst angesprochen, dass ja ganz oft so eine Anfangsverdachtsprüfung lange schwelt oder man das Gefühl hat, es wird gesucht, dass man noch genug findet für einen Anfangsverdacht. Das ist ja einerseits nicht vorgesehen und soweit ich weiß, soll es auch da eine Reform geben, dass das einfach viel enger gefasst wird, ja, weil einfach grundsätzlich die Bestimmung dafür gedacht ist, dass man vom Fleck weg sagt, das ist was oder das ist nichts. Und das ist was soll eben nur gesagt werden, wenn ich bestimmte Anhaltspunkte für jedes Tatbestandsmerkmal habe. Da hat ein hochrangiger Jurist ein wunderbares Beispiel gebracht. Ich sehe jemanden aus irgendeinem Baumarkt herausgehen mit einer Bohrmaschine. Das kann ich natürlich sofort sagen, das ist ein Dieb, weil die Bohrmaschine ist aus dem Bauhaus. Oder ich könnte mir denken, naja, wahrscheinlich wird er eine Rechnung haben und das bezahlt haben, bis ich nichts Gegenteiliges weiß. Ja? Und ihn dann allenfalls fragen, ob er eine Rechnung hat. Aber derzeit hat man eben das Gefühl, dass da wirklich auch sehr, sehr schnell in vielen Fällen ein Anfangsverdacht angenommen wird. Und dagegen kann sich der Betroffene nicht wehren. Wenn einmal die Ermittlung gestartet ist, muss er zum Teil Monate warten, bis er die Chance hat, einen Einstellungsantrag zu stellen. Und auch hier könnte man sich überlegen, ob man beispielsweise die Anfangsverdachtsprüfung einer gerichtlichen Kontrolle unterzieht.
Das heißt, das ist ein Wunsch, ein Verlangen, ein Ding, oder es wäre sinnvoll, den Anfangsverdacht einfach einer gerichtlichen Kontrolle nach einer gewissen Zeit zu unterziehen?
Nein, gleich von Anfang an, weil eben danach gibt es ja nur noch das Einstellungsverfahren, das Monate dauert und wo es eben einen ganz anderen Prüfungsmaßstab gibt, weil wir derzeit die Situation haben, wenn eine Staatsanwaltschaft, wie das die WKStA in vielen großen Verfahren macht, auch selbst ermittelt, dass alles in ihrer Hand liegt. Also sie bekommt jetzt zum Beispiel eine anonyme Anzeige oder meint, einen Zufallsfund entdeckt zu haben. Sie prüft eigenständig den Anfangsverdacht, bejaht diesen Verdacht dann eigenständig, führt eigenständig die Ermittlungen durch, also ordnet sie im Idealfall an, aber wir hatten ja jetzt schon den Fall, dass dann auch die polizeiliche Tätigkeit einfach komplett ausgeschaltet wurde und man auch wirklich selber ermittelt hat. Das heißt, man macht alles selber und da ist natürlich die Gefahr, dass man irgendwann den Außenblick verliert, weil man ja einfach ganz tief mittendrin steckt. Und das hat auch Bilnacek meines Erachtens zu Recht geschrieben, dass es psychologisch einfach schwerer fällt, das, was eine andere Person oder eine andere Behörde, in dem Fall die Polizei, ermittelt hat, einer kritischen, objektiven Prüfung zu unterziehen, als das, was man über Monate und Jahre vielleicht jetzt schon selbst gemacht hat. Ne? Da müsste man ja quasi wieder einen Schritt zurückgehen und schauen, was hat man gemacht. Und dann ist es vielleicht psychologisch wirklich schwer zu sagen, okay, die letzten Jahre habe ich mich eigentlich komplett verrannt. Also da wirklich Aufgabenteilungen, die grundsätzlich ja vorgesehen sind und nur in Ausnahmefällen aufgegeben werden, dass man die wieder einfordert.
Das heißt, der Startschuss müsste von einem unabhängigen Richter erfolgen, auch schon bei Vorerhebung oder überhaupt bei der Prüfung des Anfangsverdachts.
Wäre eine Möglichkeit.
zumindest eine sehr zeitnahe Verständigung. Und zwar, und das muss eben, und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, und ich habe das ja nicht nur in einem politischen Zusammenhang stehenden Verfahren, sondern auch in anderen Wirtschaftsstrafsachen der WKStA so erlebt als Verteidiger, dass da über Jahre im Untergrund irgendwie ermittelt wird. Und da hat man das Gefühl, das ist dann einfach nur, da ist die Vermutung, ja, da könnte was sein, und dann wird begonnen zu ermitteln, und das über lange Zeit. Und das, glaube ich, das ist eindeutig so nicht vorgesehen. Der Startschuss der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit ist ein begründeter Anfangsverdacht, wie die Kollegin Poppen, wie man das völlig richtig dargestellt hat. Und das wird ausgehebelt, indem halt, sage ich jetzt ein bisschen salopp, jemand in der U-Bahn sitzt und beim Fahren zu Inspirosi denkt, naja, das könnte man eigentlich auch prüfen. Da höre ich irgendwo was oder lese ich in der Zeitung was, das klingt mir jetzt alles ein bisschen verdächtig, starten wir ein Ermittlungsverfahren. Und das ist so überhaupt nicht vorgesehen gewesen, wird aber zum Teil so gehandhabt. Und da muss man halt jetzt versuchen, geeignete Instrumente zu finden. Ob es jetzt quasi jedes Mal der Start der Ermittlung nur über eine richterliche Entscheidung ist, das wird wahrscheinlich auch sehr schwierig sein, weil es dann sehr viele sind. Wie setzt man das um? Aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass also der Beschuldigte schon bei der ersten, wenn also der Staatsanwalt schon beginnt nachzudenken, könnte da was sein, verständigt werden muss, und der dann verlangen kann, ich äußere mich dazu und ich kann auch ein Gericht anrufen, das prüft, ob da wirklich sowas vorliegt. Das ist genauso eine Schwachstelle derzeit, wo die Staatsanwaltschaft lange Zeit, ohne dass irgendeine Kontrolle, ohne Beteiligung des Betroffenen, einfach beginnt, Dinge da zu ermitteln und dann hofft, irgendwas zu finden.
Genau, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, dass ja viele, die angezeigt werden und wo dann zum Teil Monate oder jahrelange Prüfungen eines Anfangsverdachts stattfinden, gar nicht verständigt werden. Also Es ist nicht vorgesehen, dass sie verständigt werden, und erfahren tun sie es ja, wenn überhaupt, über einen Urschuss oder über Medien.
Aus der Zeitung, das ist genau,
genau
das, was,
so ist es,
was
ja
für mich unerträglich
und,
ist, dass man aus der
Gesetz
Zeitung
sieht ja nur vor, dass der Anzeiger verständigt werden muss, wenn das zurückgelegt wird. Der Angezeigte kann aber Gefahr laufen, nie davon zu erfahren. Und selbst wenn er dann über Medien oder anders davon erfährt, ist eigentlich nicht vorgesehen, dass er Akteneinsicht bekommt. Also sprich, zum Teil nicht einmal erfährt, wer hat ihn angezeigt und was steht in dieser Anzeige drinnen. Und auch das ist natürlich ein ganz massives Rechtsschutzdefizit. Um das klarzustellen, also ich habe auch nicht gemeint vorher, dass dann jeder Start von Ermittlungen gerichtlich kontrolliert gehört, aber es könnte die Möglichkeit geben, wenn eben eine Person mitbekommt, jetzt sind Ermittlungen losgetreten worden von der Staatsanwaltschaft, in dem Moment eine Überprüfung durch das Gericht zu verlangen. Also nur auf Antrag sozusagen, nicht als Regelfall, aber als Möglichkeit, das hier einer gerichtlichen Überprüfung zuzuführen.
Aber an sich kommt mir Staatsbürger vor, dass es zumindest fair wäre, wenn gegen mich ermittelt würde, dass ich darüber informiert werde.
Würde man so sehen, wenn es nicht, und das sind ja wenige Fälle, wo es ermittlungstaktische Gründe gibt, warum man jetzt den Betroffenen noch nicht einbinden kann, weil er sonst verschleiert. Aber das ist der Ausnahme, der absolute Ausnahmefall. Im Regelfall wäre es für mich nach meinem Verständnis genauso logisch, wenn also irgendwo die Behörde anfängt zu ermitteln, dass ich das zumindest auch erfahre und möglichst vor der Zeitung.
Entschuldigung, das ist ja eigentlich im Gesetz schon vorgesehen, diese Verständigung. Ja, das wird nur leider nicht immer so gehandhabt, aber die gibt es, diese Verständigungspflicht. Ehestmöglich nach Einleitung, wenn, wie Sie richtig gesagt haben, nicht kriminaltaktische Erwägungen dagegen sprechen. Aber wichtig finde ich es eben auch, dass jemand, der nur angezeigt ist, gegen den nicht ermittelt wird, die Möglichkeit hat zu erfahren, wer hat den angezeigt und warum.
Wäre vielleicht auch ein gewisses, wie soll ich sagen, Hemmnis, willkürlich Anzeigen zu lancieren, wenn man damit rechnen muss, dass der Name dann auch bekannt wird.
Genau, was halt bleibt, ist natürlich die Möglichkeit, sowohl brieflich als auch über das Hinweisgebersystem das immer noch anonym zu machen. Aber bei den anonymen Eingaben ist halt doch auch dann die Staatsanwaltschaft gefragt, sich zu überlegen, weil anonym schreibt sich es leichter mal, genauer zu prüfen, wie gehaltvoll eigentlich die Schilderung in dieser anonymen Sachverhaltsdarstellung ist. Weil wenn ich weiß, wo das herkommt, kann ich ja schon in etwa einschätzen, könnte es da ein Motiv geben, was für sich, das ist ein politischer Gegner, das ist ein Konkurrent, das ist der gehörnte Ehemann, die gehörnte Ehefrau, da kann man so ein bisschen vielleicht einschätzen, was man bei einer anonymen Eingabe weniger gut kann. Und daher ist eigentlich Aufgabe eines Staatsanwalts dann zu schauen, wie detailliert und schlüssig ist das. Und gerade bei einer anonymen Eingabe sollten halt wirklich ganz konkrete Hinweise zu allen Tatbestandsmerkmalen vorhanden sein.
Wir sollten noch grundsätzlich ein Thema besprechen, das immer wieder in der Frage Staatsanwaltschaft, Gerichtsbarkeit, ist das die Frage der Weisungsfreiheit. Gab immer wieder das politische Bestreben, Staatsanwaltschaft sollte weisungsfrei, die Weisungsspitze sollte nicht der Minister, die Ministerin sein. Dann gab es alle möglichen Diskussionen, aber es gibt noch immer keine Einigung, wird es wahrscheinlich in dieser Gesetzgebungsperiode auch nicht mehr geben, obwohl es im Regierungsprogramm steht. Also Frage Bundesanwalt, Generalstaatsanwalt oder Weisungsspitze, die Ministerin, der Minister oder gar keine Weisungs- und gar keine Kontrolle der Staatsanwaltschaft. Was ist da Ihre Meinung?
Also grundsätzlich habe ich den Eindruck, so wie das eigentlich auch viele hochrangige Juristen in der Justiz derzeit haben, ich darf da zum Beispiel den OGH-Präsidenten Kodek zitieren, der gesagt hat, so schlecht ist unser System nicht. Das heißt, er sieht jetzt auch nicht unbedingt die dringende Notwendigkeit, das zu ändern. Das würde ich auch so sehen. Und auch Ratz hat ja zu Recht auch mehrfach geschrieben, wo ist denn diese eine oder zwei politische Weisungen, auch nur als Beispiel, wo man sagt, die hat es jemals gegeben. Also das geistert irgendwie so herum, so als Möglichkeit. Aber im Endeffekt kann keiner eine einzige derartige politisch motivierte, nämlich unrichtige Weisung benennen. Das heißt, da sollte man sich einmal darauf besinnen, will man da nur irgendeinem Anschein vorbeugen, dann gibt es ja eigentlich den Weisungsrat, um das Ganze ein bisschen auszugleichen, ja, der sich ja durchaus auch in einigen Fällen bewährt hat. Und ansonsten, wenn man das System komplett umstellen möchte, ist halt die Frage, ob man dann nicht damit einen Schattenminister schafft. Weil die Person, die letztlich an der Spitze steht, muss ja auch irgendwie dahin kommen. Dann gibt es jetzt eben die Diskussion, wird diese Person justizintern ausgewählt und bestellt, da darf man sich auch nicht die Illusion machen, dass das immer alles so passiert, wie man sich das vielleicht wünscht. Also auch innerhalb der Justiz hat es Personalsenatsentscheidungen gegeben, die man sich vielleicht einmal anschauen könnte, sage ich jetzt einmal. Ja. Also auch da ist nicht immer alles perfekt. Und das andere ist natürlich, wenn ich eine parlamentarische Kontrolle habe, ist vielleicht die Person wiederum geneigt, sich mit der Politik gut zu stellen. Also es hat sozusagen alles irgendwie ein bisschen einen Haken. Und dann zu sagen, man stellt die Staatsanwaltschaft komplett weisungsfrei, ist eigentlich etwas, was komplett unserem bisherigen System widerspricht.
Magister Donnerbauer, vielleicht ist das jetzige System eh das bessere System.
Also grundsätzlich schließe ich mich dem an, dem kann man viel abgewinnen und alle Vorschläge, die da kommen und die ich, wie ich gleich ausführen werde, denen ich auch was abgewinnen kann, auch aus demokratiepolitischen Gründen, weichen ja nicht so weit ab von dem jetzigen System. Dass es eine Weisungsspitze gibt, die politische Verantwortung über dem Parlament hat, ist für mich unabdingbar. Und eine völlig weisungsfreie Anklagebehörde halte ich für ein Ding der Unmöglichkeit, also dem könnte ich überhaupt mich nicht anschließen. Und daher jede andere Weisungsspitze würde wieder eine politische Bestellung meiner Ansicht nach erfordern und eine entsprechende politische Verantwortlichkeit, die am Schluss dann im Wähler verantwortlich ist. Und das ist das demokratische System. Und da kann man es auch so lassen, wie es jetzt ist. Und die Antwort auf diese Befürchtung von politisch motivierten Weisungen, die wurde ja schon gegeben mit großer Transparenz. Es sind alle zu berichten, liegen alle am Tisch und man findet keine, die bedenklich ist. Und dann auch mit dem Weisungsrat, der also hier noch dazu beratend tätig ist und hier gewisse Dinge abfedert. Also diese Antworten haben wir. Eine Weisungsspitze, die sich quasi die Betroffenen einfach selber aussuchen und das vielleicht rollierend alle Jahre oder alle zwei Jahre. Also das ist für mich ein No-Go. Das halt aus demokratiepolitischen Gründen ist das für mich unmöglich.
Was es auch noch gibt in anderen Ländern, also ich hatte ja damals, als ich in der Justiz war, das Glück, dass ich auch der Internationalen Staatsanwältevereinigung angehören durfte, eine Zeit lang und daher auch viel über den Tellerrand schauen durfte. Also in anderen Ländern ist es zum Beispiel so, dass es keine Einzelweisungen gibt, also nicht konkret zu einem Verfahren, sondern nur so generelle Erlässe, also es ist eine Vorgabe zum Beispiel, bei Ladendiebstahl soll es keine Diversion mehr geben, weil das ist überbordend. Das wäre etwas, das ist generell für alle Fälle und ist eben dann einmal für die Staatsanwälte verbindlich, bis man dann eben sieht, zum Beispiel die Gerichte sehen das anders. Ja, dann wird das einfach so nicht mehr gemacht werden von den Staatsanwaltschaften, aber da hätte man das Problem dann nicht, dass man sagt, es wird in Einzelfällen eingegriffen und in anderen nicht. Und verstärken könnte man aber, damit dann auch in den jeweiligen Einzelfällen sehr wohl da die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, könnte man, wie eben Transparency International das einmal vorgeschlagen hat, zum Beispiel der Oberstaatsanwaltschaft oder dem Ministerium die Möglichkeit geben, diese Rechtsfrage gerichtlich klären zu lassen, wenn die das anders sehen, als die Staatsanwaltschaft das zum Beispiel berichtet hat. Dann hätte man immer noch eine Weisungshierarchie, nämlich im Allgemeinen. Und wenn es dann um konkrete Klärung von Rechtsfragen geht, dann wird das eben nicht von einer politischen Spitze runtergehend vorgegeben, sondern man kann es durch ein unabhängiges Gericht klären lassen. Und eben nicht erst am Ende des Verfahrens, wenn dann vielleicht schon eine Anklage da ist und unter Umständen schon im Ermittlungsverfahren.
Aber das müsste für mich dann mit einem sehr starken Ausbau der Beschuldigtenrechte einhergehen. Und dann verlagert man ja ein bisschen sozusagen die Verantwortung für das ordnungsgemäße Tun der Behörde, Staatsanwaltschaft mehr noch zu den Betroffenen, ja, und sagt, du kriegst mehr Instrumente, musst dich halt selber wehren. Ja. Und da sage ich, halte ich schon für richtig, dass der Staat auch gewisse Verantwortung für die Funktion seiner Organisation, seiner Behörde übernimmt. Und die Problematik, wenn man nur mehr generelle Weisungen ist, schon gegen ein individuelles Fehlverhalten von Personen, und Menschen sind Menschen, da kann der, wie Sie vorher gesagt haben, wenn ja jemand charakterlich gut geeignet ist, wird er das alles richtig machen, ein anderer vielleicht nicht oder auch aus Situationen heraus. Und da halte ich immer noch ein Korrektiv auch in einer Hierarchie für wesentlich, auch im Einzelfall und mit individuellen, um hier, weil die Anklagebehörde doch sehr, sehr wesentliche Kompetenzen hat, die halt sehr stark auch in die Grundrechte einerseits eingreifen und andererseits in unserer Welt der medialen und breiten medialen Diskussion sehr schnell sehr, sehr massive persönliche Folgen haben, auch wenn am Schluss strafrechtlich nichts herauskommt. Und das sollte schon noch ein bisschen ein Korrektiv geben innerhalb der Behörde.
Genau, aber da bin ich eben ganz bei Ihnen. Und die Frage ist eben, will man dann, dass die Fachaufsicht das direkt machen kann, eben im Sinne einer Einzelweisung, oder dass die Fachaufsicht die Möglichkeit hat zu sagen, ich sehe das anders, aber entscheiden tut es letztlich das Gericht. Aber halt jetzt sofort und nicht erst, wenn das irgendwann nach einer Anklage oder sonst wie vom Betroffenen nämlich selbst geltend gemacht werden kann. Also dass wirklich proaktiv die Fachaufsicht verpflichtet werden könnte, gleich eine gerichtliche Entscheidung herbeizuführen.
Aber grundsätzlich besteht Einigkeit, dass es eine Fachaufsicht braucht, auch für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, genau, um zu verhindern, dass sie weiter ein Staat im Staat, ein Staat innerhalb der Justiz, es ist ja nicht so, dass sie innerhalb der Justiz gänzlich unumstritten wäre, die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das braucht vielleicht wieder eine stärkere Anbindung an die normalen und Anführungszeichen Systeme der Justiz, und dann, dass es nicht quasi so eine selbsternannte Elitetruppe ist, alle gegen uns, wir gegen alle oder so.
Da möchte ich auch das aufgreifen und auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass es ja viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gibt aus meiner beruflichen Praxiserfahrung, die ihren Job gut machen, die auch alle diese Anforderungen, Objektivität, Sachlichkeit erfüllen. Das soll ja keine Pauschalierung sein. Aber es gibt halt jetzt einige Zeichen in den letzten Jahren, dass es gerade in dieser besonderen Staatsanwaltschaft hier da gewisse Schwächen gibt, und da sollte man einfach das aufgreifen und
Sie haben es ja persönlich erlebt quasi.
Genau, wobei es mir schon ganz wichtig ist zu sagen, dass halt das Bild der WKS, der nach außen geprägt wird, von einigen wenigen Verfahren und einigen wenigen Personen. Und dass dort auch sehr viel sehr gut funktioniert und es auch da sehr viele sehr besonnene, objektiv und gut arbeitende Staatsanwältinnen und Staatsanwälte meiner persönlichen Wahrnehmung nach gibt. Und zwar sowohl von meiner damaligen als auch aus meiner jetzigen Sicht. Also das ist mir schon ganz wichtig, das zu sagen. Aber nichtsdestotrotz sehe ich Fehlentwicklungen, die es wieder gilt einzufangen. Und wenn die Justiz in den Schlagzeilen ist, ist das nicht gut. Das muss man einfach einmal in der Deutlichkeit sagen, ja, weil das natürlich auch das Vertrauen der Bevölkerung in einen funktionierenden Rechtsstaat erschüttert. Und von dem her ist es wichtig, da wieder Ruhe reinzubringen. Das heißt, was auch eine wichtige Aufgabe sein wird für den nächsten Bundesminister oder die nächste Bundesministerin für Justiz, ist da wirklich wieder Ruhe hineinzubringen. Also jetzt nicht nur nach außen quasi den Konflikt klein zu halten, sondern wirklich auch innen zu schauen, dass man da zu Lösungen kommt und dass es einfach wieder um die sachliche Arbeit und Aufklärung geht und nicht mehr um irgendwelche Grabenkämpfe oder Selbstdarstellung oder das Erreichen von irgendwelchen justizpolitischen Zielen, eben dass man aus der Weisungskette kommt als WKSDA oder sonst irgendwas, ja, sondern dass wirklich wieder klar ist, die WKSDA ist gut und wichtig, ja, ein Rechtsstaat braucht sie, aber in welcher Form ist eben die Frage. Und ich glaube nicht in der derzeitigen Form, wie man es eben in der breiten Öffentlichkeit wahrnimmt, sondern ruhig, sachlich und ganz, ganz wichtig, Das muss alles in einem super sauberen rechtlichen Rahmen passieren, weil gerade die Korruptionsbekämpfung, wo man ja anderen vorwirft, ja, dass sie eben unsauber arbeiten, verlangt, dass man selbst ganz besonders sauber arbeitet. Und wir haben halt Fälle gehabt, da wurde bei Akteneinsichtsrechten getrickst, ne, weil dann könnte ja jemand spekulieren und so weiter. Ja bitte, das ist ein verfassungsmäßig geschütztes Grundrecht, da gibt es keine Tricksereien, das darf es nicht geben. Also sozusagen, je heikler das Verfahren ist, desto mehr muss gesichert sein, dass das absolut rechtsstaatlich, ruhig, sachlich durchgeführt wird.
Gibt es da einen Konsens?
Ja, dem kann man sich nur anschließen. Ein gutes Schlusswort.
Da sind wir grundsätzlich einer Meinung, dass es einen Reformbedarf gibt. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft notwendig ist, aber dass es in vielen Bereichen auch, was die Rolle beim Anfangsverdacht betrifft und was die Rolle einfach des Verfahrens, das von Staatsanwaltschaften und Staatsanwälten geführt wird, dass es hier noch 20 Jahren einen Bedarf an einer Evaluierung, um das Neudeutsch zu sagen, gibt. Dann, ich sehe nicken, dann danke ich Frau Magister Poppenwimmer und Herrn Magister Donnerbauer für das Gespräch und wir werden ja sehen, was in der nächsten Regierung, was da im Regierungsprogramm steht und ob irgendwas dann in einer wie immer gearteten Kombination durchgesetzt werden kann. Jawohl. Danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.